Freundschaften. Viele Menschen sehen sich nicht nur nach Partnerschaft, sondern auch nach Freundschaft. Schon die Philosophen der Antike singen ein Lob der Freundschaft. So sagt der heilige Augustinus: Sine amico, nihil amicum. Ohne Freund ist für uns nichts freundlich in dieser Welt. Der Philosoph Platon meint, nur der könne einem anderen Freund sein, der sich selbst Freund ist, der mit sich selbst freundlich umgeht. Freundschaft mit sich selbst bedeutet, die eigene Seele zu ordnen und sie auf das Gute hinzuordnen. Doch um das Geheimnis der eigenen Seele zu entdecken, brauche ich nach Platon einen Freund, der mir hilft, mich immer mehr dem Guten zuzuwenden. Für mich ist diese Einsicht Platons sehr wichtig geworden. Wenn jemand im Gespräch darüber klagt, dass er keine Freunde habe, dass er niemanden habe, der ihm Nähe schenke, frage ich immer zurück: Bist du dir denn selbst nahe? Bist du dir selber Freund? Manchmal erwarten wir alles vom anderen. Wir werden aber die Nähe des Freundes nur genießen können, wenn wir uns selber gerne nahe sind, wenn wir freundlich mit uns selbst umgehen. Für Epikur, einen anderen griechischen Philosophen, ist die Freundschaft das Wichtigste, was die Weisheit für die Glückseligkeit eines erfüllten Lebens bereithält. Freundschaft schenkt Sicherheit, befreit von Angst und ist die Grundbedingung für wahres Glück. Und Freundschaft ist für ihn immer auch dazu da, das Leben intensiver zu leben. Freundschaft hat also mit Lust zu tun. Sie ist Stifterin von Lebenslust, sowohl für unsere Freunde als auch für uns selbst. So hat es der römische Philosoph Cicero formuliert. Viele sehnen sich nach einem Menschen, vor dem sie sein dürfen, wie sie sind. Von einem Freund werden sie nicht bewertet. Sie fühlen sich verstanden und sie spüren die gegenseitige Verbundenheit, auch wenn sie lange Zeit nichts voneinander hören. Sobald sie wieder zusammenkommen, verstehen sie sich und freuen sich am Miteinander. Freunde spüren oft eine innere Seelenverwandtschaft. Sie denken ähnlich. Wenn sie sich miteinander unterhalten, geht es nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern immer auch um das, was einen wirklich im Innersten bewegt. So entsteht durch die Freundschaft eine Herzensverbindung und die ist unabhängig von der Häufigkeit des Kontaktes. Die Verbundenheit besteht immer, auch wenn sie nicht immer leibhaft erfahren wird. Solche Verbundenheit tut uns gut. Gerade in schwierigen Situationen fühlt man sich gehalten, getragen von dem Wissen, der Freund verlässt einen nicht. Zu einer Kultur freundschaftlicher Verbundenheit gehört auch die Balance von Nähe und Distanz. Sie bedingen einander. Wichtig ist auch unter Freunden das Bemühen, sich nahe zu sein, aber auch so viel Distanz zu halten, dass beide das Gefühl haben können, dass da genug Freiraum ist. Gerade in schwierigen Situationen ist Nähe wichtig. Und schon die Römer wussten, dass der wahre Freund sich in Not und Leid bewährt. Scheinbare Freunde wenden sich ab, wenn es mir nicht so gut geht. Gerade trauernde Menschen erfahren in der Trauer, wer wirkliche Freunde sind, auf die sie bauen können. Die Sehnsucht, mit Freunden verbunden zu sein, bewegt auch heute viele Menschen. Wenn Menschen sich einsam fühlen, frage ich immer, ob sie gute Freunde und Freundinnen haben. Manchmal erschrecke ich, wenn ich höre, dass jemand gar keine Freunde hat. Mit guten Freunden fühle ich mich verbunden. Diese Verbundenheit führt dazu, dass ich mich dann mit allen Menschen verbunden fühle. Ein guter Freund gibt mir einen neuen Blick auf die Menschen. Sie sind mir nicht mehr fremd. Ich weiß mich auch unter fremden Menschen vom Freund, von der Freundin getragen. Das öffnet mich auch für andere Menschen und bewahrt mich davor, mich vor ihnen zu verschließen und so in eine Isolation zu geraten. Alt und jung. Dass alte und junge Menschen zur gleichen Zeit in einer Gesellschaft leben, ist eine selbstverständliche Tatsache. Auch wenn die Übergänge zwischen jung und alt fließend sind und auch wenn man verschiedene Generationen unterscheidet. Allerdings hat sich im Zusammenleben und auch in der Beziehung der Generationen im Vergleich zu früher viel verändert. Alte Menschen werden heute älter und bleiben auch länger vital und aktiv, als das früher der Fall war. Was früher selbstverständlich war, etwa dass mehrere Generationen in einem Verbund, vielleicht sogar unter einem Dach lebten, ist es heute nicht mehr. Gerade auf dem Bauernhof lebten früher Großeltern, Eltern und Kinder zusammen. Das gab sicher auch Spannungen und Probleme, etwa wenn die Großeltern nicht bereit waren, den Eltern die Verantwortung für den Hof zu übertragen. Aber insgesamt war das Miteinander der verschiedenen Generationen für alle hilfreich. Die Fruchtbarkeit der Beziehung zwischen Alt und Jung zeigt sich heute auch noch am schönsten, vor allem im Umgang der Großeltern mit ihren Enkelkindern. Die Enkelkinder finden bei den Großeltern oft mehr Verständnis als bei ihren Eltern, mit denen sie sich tagtäglich auseinandersetzen. Bei den Großeltern fühlen sich die Enkelkinder verstanden. Da dürfen sie sein, wie sie sind. Da werden sie geschätzt. Da fühlen sie sich geborgen, daheim. Und im Zuhören und Erzählen finden alte und junge Menschen einen gemeinsamen Raum. Alte Menschen lernen, die Welt durch junge Augen zu sehen, und Kinder erproben im Umgang mit Älteren ihre Sicht auf das Leben. Auch in der Gesellschaft zeigt es sich, dass die alten Menschen oft versöhnend wirken und Verbundenheit vermitteln. Viele ältere Menschen sind heute in Nachbarschaftsvereinen, in Selbsthilfegruppen, in der Hospizbewegung oder Ähnlichem tätig und bringen sich in die Gesellschaft ein, auch in Aktivitäten, die sie mit jungen Menschen in Kontakt bringen. Sie geben den jüngeren Menschen so nicht nur praktische Hilfe und Unterstützung, sondern auch Hoffnung. Sie ziehen aus der Erfahrung ihres langen Lebens die Zuversicht, dass die momentanen Krisen überwunden werden können. Auch im Kloster machen wir die Erfahrung, dass eine Gemeinschaft, die gut durchmischt ist zwischen Alten und Jungen, Stabilität zeigt. Die Alten haben die Aufgabe, die Generationen, die unmittelbar aufeinander folgen, miteinander zu verbinden. Der Publizist David A. Seber hat einmal von der Sozialpflichtigkeit auch der Alten gesprochen. Er meinte damit, die Alten dürfen sich nicht einfach nur auf sich zurückziehen, um ungestört ihre Ruhe zu genießen. Sie haben eine Verpflichtung, auch die Interessen und Bedürfnisse Jüngerer wahrzunehmen und gleichzeitig ihre eigenen Erfahrungen in die Gesellschaft einzubringen. Sie können auf diese Weise etwas an die Gemeinschaft zurückgeben und Verantwortung auch für die Zukunft der Jüngeren übernehmen. Auch das ist ein Ausdruck von Verbundenheit. Der Philosoph Cicero hat bereits in der römischen Zeit davon gesprochen, dass alte Menschen noch Bäume pflanzen, obwohl sie von ihren Früchten nicht mehr ernten können. Es gibt also eine Solidarität unter den Generationen, die auch ältere Menschen in die Pflicht nimmt. Alte Menschen sollen auch ihre Stimme erheben, wenn die Stimmen innerhalb der Gesellschaft allzu schrill gegeneinander tönen. Im Kloster erlebe ich alte Mitbrüder, die ein Segen für die Gemeinschaft sind. Sie sorgen sich für die Gemeinschaft. Sie leben in Verbindung mit der Gemeinschaft. Aber es gibt auch Mitbrüder, die sich im Alter isolieren. Sie sagen sich, sie hätten genug für die Gemeinschaft getan. Jetzt kreisen sie nur noch um sich. Das gleiche Phänomen beobachten wir auch in der Gesellschaft. Da gibt es die Alten, die sich um die Gesellschaft sorgen und sie aktiv mitgestalten. Und es gibt alte Menschen, die sich isolieren und sich nicht um die Bedürfnisse der Gesellschaft kümmern. Sie sorgen sich auch nicht um den Klimawandel, sondern leben nach dem Motto »Nach mir die Sintflut«. Daher ist die Erinnerung an die Sozialpflichtigkeit der Alten heute höchst aktuell. Das gute Miteinander von Alt und Jung zeigt sich konkret etwa in den Mehrgenerationenhäusern, die heute an vielen Orten entstehen. Da leisten die Jungen für die Alten Dienste, die sie selber nicht mehr leisten können. Sie kaufen für sie ein. Kinder bringen den Alten den Umgang mit den sozialen Medien bei. Alte betreuen die Kinder und helfen ihnen bei ihren Hausaufgaben. Zwischen den Alten und den Kindern stehen dann die Eltern. Ihre Aufgabe ist es, die Generationen miteinander zu verbinden, so dass Alte und Junge voneinander profitieren. Gegenüber diesen Versuchen, die Verbundenheit zwischen den Generationen zu fördern, gibt es allerdings auch Gräben zwischen den Generationen. Deutlich wird das vor allem dann, wenn alte Menschen ins Altenheim oder Pflegeheim abgeschoben und vom Leben in der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dann vereinsamen nicht nur die alten Menschen, dann fehlt auch den Jungen etwas. Sie wachsen ohne den Kontakt zu den alten Menschen auf und haben gar nicht die Chance, von deren Erfahrungen für das eigene Leben zu profitieren. Die Verbundenheit zwischen Alt und Jung wird verhindert, wenn sich die Generationen voneinander isolieren. Dann sprechen die Alten und die Jungen jeweils eine Sprache, die die andere Generation nicht versteht. Es gibt in beiden Generationen diese Tendenz, nur um sich zu kreisen. Die Alten jammern gegenwartsverdrossen nach dem bekannten Motto »Früher war alles besser«. Dann verschließen sie sich den Jungen gegenüber und verurteilen alles, was von der Jugend ausgeht. Und die Jungen trauen dann den Alten nichts zu. Sie sind voller Vorurteile, die Alten würden auf ihre Kosten leben, sie seien schuld, dass für die Jungen die Zukunft viel düsterer aussieht als früher, dass sie schlechtere Lebensbedingungen haben, als sie die Alten in ihrer Jugend hatten. Diese Vorurteile schaffen Gräben. Umso wichtiger ist es, dass die Generationen aufeinander hören und voneinander lernen wollen. Das kann durchaus auch Streit bedeuten. Denn auch Streiten kann verbinden, wenn man unterschiedliche Positionen austauscht. Und wenn man zustimmt, dass es verschiedene Interessen, verschiedene Perspektiven auf das Leben gibt, ist es auch notwendig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Alten haben die Aufgabe, die Jungen zu verstehen und ihnen nicht die eigenen Maßstäbe überzustülpen. Die Jungen profitieren davon, wenn sie auf das hören, was die heute alten Menschen bewegt, was sie getragen hat, woher sie die Kraft genommen haben, ihr Leben in schwierigen Zeiten zu meistern, was ihre Lebensphilosophie ist. Und beide Generationen müssten ins Gespräch kommen, etwa über das Thema Gerechtigkeit, über die Fragen, wie wir den Klimawandel begrenzen können und welchen besonderen Beitrag jede Generation für die Lösung des Problems leisten kann, statt sich gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben. Aufgabe der Älteren ist es, den Jungen die Hoffnung zu vermitteln, dass sie die Zukunft so gestalten können, dass für alle Generationen ein Raum eröffnet wird, in dem jeder seinem Alter entsprechend leben kann. Und Aufgabe der Jungen ist es, auf ihre Weise solidarisch zu sein. Negative Altersbilder und eine pauschale Diskriminierung alter Menschen zu verhindern, die Würde der Menschen in jeder Lebensphase zu sichern und nicht zuzulassen, dass chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen auf der Strecke bleiben. Berufliche Beziehungen. Unsere Welt ist zu einem wichtigen Teil durch Arbeit bestimmt. Für den Zusammenhalt einer Gesellschaft ist daher die Qualität der Beziehungen wichtig, die Menschen bei der Arbeit und in ihrem Beruf in der Zusammenarbeit mit anderen eingehen. Nicht immer glücken diese Beziehungen. Oft erfahre ich von Burnout-Erfahrungen bei Menschen, die intensiv und mit vollem Einsatz ihrer Kraft arbeiten, aber das Gefühl haben, dass ihre Leistung nicht anerkannt wird, dass nichts zurückkommt. Das Gefühl fehlender Verbundenheit gehört zu den Krankheitssymptomen ebenso wie das Gefühl der Entfremdung. Bei Führungsseminaren erlebe ich andererseits auch immer wieder, dass Menschen sich in der Firma wohlfühlen, wenn sie die Erfahrung machen, dass da wichtige Beziehungen wachsen. Man geht nicht mit Widerwillen in die Arbeit, sondern freut sich auf die Kollegen. Gerade bei jungen Unternehmen erlebe ich, dass die jungen Mitarbeiter gerne in die Firma gehen und sich mit ihren Kollegen und Kolleginnen gerne austauschen und gerne gemeinsame Projekte durchziehen. Manche Firmen bilden für die Mitarbeiter gleichsam eine zweite Familie, in der sie sich geborgen und verstanden fühlen und mit der sie eine enge innere Verbindung spüren. Wir verbringen sehr viel Zeit in der Firma. Daher ist das Klima in einer Firma für unser Wohlbefinden sehr wichtig. Wenn Menschen miteinander gut zusammenarbeiten, dann freut man sich auf die Arbeit. Dort, wo in der Firma Verbundenheit herrscht, wo man gerne miteinander arbeitet und auch persönliche Erfahrungen miteinander teilt, dort steigt auch die Produktivität. Ein Unternehmen, in dem sich die Mitarbeiter miteinander verbunden fühlen, wo ein Klima der Freundlichkeit, der Kollegialität und gegenseitiger Unterstützung herrscht, ist auch wesentlich kreativer und wird kreativ auf die Herausforderungen von außen reagieren. Und wenn in einer Firma eine Kultur der Verbundenheit, der Gerechtigkeit, der Loyalität und Anerkennung herrscht, dann wirkt sich das zudem auch positiv auf die ganze Gesellschaft aus. Natürlich gibt es auch Firmen, bei denen die Mitarbeiter nur ihrem Job nachgehen. Sie möchten nur ihr Geld verdienen, aber sie wollen keine engeren Kontakte zu den Kollegen. Doch in einem solchen Arbeitsklima ist erfahrungsgemäß die Fluktuation immer stark. Die Menschen fühlen sich nicht verbunden mit den Kolleginnen und Kollegen. In manchen Firmen herrscht vor allem Rivalität und ein Konkurrenzdenken, das die Menschen eher voneinander isoliert. Oder man fühlt sich nur mit denen verbunden, die einen unterstützen im Kampf gegen andere. Doch dann entsteht kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Und es entsteht eine Atmosphäre, die für viele Mitarbeiter unerträglich wird. Dann liefert man nur seine Arbeit ab und lehnt jede engere Beziehung zu den anderen Mitarbeitern ab. Doch das mindert auch die Freude an der Arbeit. Das Klima in einer Firma prägt auch die Atmosphäre in der Gesellschaft, im positiven wie im negativen Sinn. Wie ich die Beziehung zu den Kollegen erlebe, hängt natürlich auch von meinen Erfahrungen in der eigenen Familie ab. Da projiziere ich etwa meine Schwierigkeiten, die ich mit meiner älteren Schwester hatte, auf Kolleginnen. Oder die Konflikte mit dem Bruder projiziere ich auf einen Kollegen. Ich nehme sie nicht wahr, wie sie in Wirklichkeit sind, sondern immer nur durch die Brille meiner Geschwistererfahrungen. Oder ich projiziere mein Vaterbild auf den Chef und tue mich daher schwer mit seiner Autorität. Oder ich projiziere meine Muttererfahrung auf die Chefin und sehe in ihr die Mutter, die mich vereinnahmt, oder aber die kühle Frau, die sich nicht um mich kümmert, die mich innerlich verhungern lässt. So wäre gerade das berufliche Umfeld ein wichtiger Ort, um sich und andere besser zu verstehen. Es ist ein Lernfeld, auf dem ich meine Beziehungen zu den Eltern und Geschwistern reflektieren und tiefer verstehen lerne. Wenn ich aufhöre, meine Eltern- oder Geschwisterbeziehungen auf die Kollegen und Chefs zu projizieren, dann kann ich mich über eine gute Verbundenheit zu meinen Kollegen und Kolleginnen freuen. Und ich werde gerne in die Firma gehen, weil ich da eine innere Verbundenheit spüre, die mich trägt und zugleich beflügelt. Aber es geht nicht nur darum, seine Lebensgeschichte mit den Eltern und Geschwistern zu verstehen, um ein gutes Miteinander in der Firma zu schaffen. Es braucht auch gemeinsame Werte, die uns miteinander verbinden. Solche Werte sind vor allem Gerechtigkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Respekt. Ohne Gerechtigkeit gibt es in der Firma ständig Rivalitäten und Grabenkämpfe. Man hat das Gefühl, dass die Arbeit nicht gerecht verteilt wird. Man fühlt sich ausgenutzt, wenn einem immer mehr aufgebürdet wird, während andere eine ruhige Kugel schieben. Ohne Gerechtigkeit gibt es ständig Reibungsverluste bei der Arbeit. Vertrauen kann ein Chef nur vermitteln, wenn er selbst Vertrauen ausstrahlt. Wenn von ihm Misstrauen ausgeht, dann gehen seine Versuche, Vertrauen zu stiften, ins Leere. Ein wichtiger Wert, der die Menschen in einer Firma zusammenhält, ist die Hoffnung. Wenn die Mitarbeiter erkennen, dass sie mit ihrer Arbeit anderen Menschen und der ganzen Gesellschaft Hoffnung vermitteln, dann sehen sie einen Sinn in ihrer Arbeit. Und dieser gemeinsame Sinn vermittelt den Mitarbeitern Energie und Lust bei der Arbeit. Und er verbindet die Menschen in einer Firma miteinander. Wenn die Mitarbeiter darum wissen, dass sie mit ihrer Arbeit Hoffnung stiften, dann geht von der Firma auch Hoffnung für die Gesellschaft aus. So haben die Firmen gerade in unserer hoffnungsarmen Zeit die Aufgabe, in die Gesellschaft hinein Hoffnung auszustrahlen.